Sie haben sich sehr eingehend mit der Ausstellung beschäftigt, mit der Frage, welche Forscher es wohin getrieben hat und warum. Und tatsächlich ist das Warum auch das, was ich mich zuerst gefragt habe. Neben der ganz privaten und persönlichen Neugier und dem ganz eigenen Forscherdrang, was waren so Hauptmotive für Europäer, überhaupt in fremde Länder zu reisen?
Nun, neben der blanken Neugierde, neben dem Interesse an neuen Entdeckungen, war natürlich auch ein anderer wichtiger Faktor natürlich auch gewisse finanzielle Interessen und auch gewisse Statusinteressen. Einerseits konnte man halt in den neuen Kolonien, den unbekannten Ländern, hatte man natürlich den Versuch unternommen, neue Schätze zu entfinden, neue Handelswaren zu bekommen oder halt gewisse neue Handelsrouten zu finden, um halt diese Objekte, diese Wertsachen, wie zum Beispiel Felle, wie seltene Gewürze, seltene Hölzer einfach zu kaufen und also erwerben und dann leicht nach Europa zu transportieren, wo man die natürlich mit Gewinn weiterverkauft hätte. Das war ein Punkt. Und zum anderen war es natürlich auch eine Sache des Status. Man wollte sich auch gewissermaßen auch inszenieren als ein weltläufiger Mann, als einer, der auch alle Widerstände überwinden konnte, als jemand, der sich in der Ferne beweisen konnte, der sozusagen so eine Heldenreise auf sich genommen hat und die auch bewältigt hat. Also man wollte, und das wollten auch gewissermaßen auch in widrigen Umständen. Je größer die Aufgaben sind, desto stärker kann man sich auch darstellen. Also das gehörte gewissermaßen auch zum guten Ton, dass auch junge Adlige, die ja auch eine Zeit im Ausland verbracht haben mussten, auch vor allem in der Zeit von 1500 bis 1800.
Sie haben es gerade schon gesagt, dass es spätestens, also seit der Zeit der Aufklärung, als schick galt, vielleicht sogar als ein Muss, unterwegs auf Reisen zu sein. Nur war Reisen ja aber lange, lange Zeit ein Privileg des Adels und auch der reichen bürgerlichen Eliten. Wenn wir uns gerade die Zeit ab der Aufklärung und die folgenden Jahrzehnte anschauen, ist es ja eine Zeit, in der auch sehr viel Standesgrenzen anfangen aufzuweichen. Hat das was damit zu tun, dass man versucht hat, sich hier nochmal abzuheben von, ich sag mal in Anführungsstrichen, dem einfachen Volk?
Genau, also die Rolle von Distinktion, also von Abgrenzung, das ist immer ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Adel als Schicht und Adel gewissermaßen auch als Gruppe funktioniert eigentlich ja bis heute noch dadurch, dass eine gewisse Abgrenzung da ist, halt indem man, wie man redet, wie man sich kleidet, wo man lebt, ob man, sagen wir mal, einen Siegelring am Finger hat oder nicht. Adel ist ja auch eine Gruppe, die auch ganz verschiedene Rangfolgen hat, auch Übergänge hat. Und neben dem Adel auch gehörte natürlich auch in der frühen Neuzeit auch ein sehr vermögendes reiches Bürgertum. Zu dieser Elite kann man auch noch dazu zählen. Und die haben dann auch vor allem dann auch wirklich versucht, sich abzugrenzen, aufzuzeigen, wir sind wir. Und wir haben zum Beispiel auch, die können uns den Luxus leisten, auch mal 2-3 Jahre in Italien zu verbringen und dort halt die Bildung zu genießen, die Sonne zu genießen und sich da auch zu erleben. Also das war wirklich ganz wichtig, diese Abgrenzung. Das wird heute eigentlich auch noch gewissermaßen praktiziert, indem zum Beispiel auch, also zwar jetzt in humanitärer Mission, aber dass zum Beispiel die Royals in Europa auch immer noch auf Staatsreisen gehen oder zum Beispiel für Umweltschutz oder Charity-Events auch noch so Aktionen machen, dass sie zum Nordpol auf dem Hundeschlitten fahren, was ja auch nicht für jeden möglich ist. Das ist gewissermaßen noch so ein Nachhall von dieser Abgrenzung auch.
Sie haben jetzt gerade schon den Siegelring am Finger erwähnt und auch das Standesbewusstsein. Wie standesgemäß reisten denn die Adligen?
Das hing immer davon ab, wohin man reiste, also und wie man reiste und natürlich auch von den finanziellen Möglichkeiten. Also die Adligen in der frühen Neuzeit, so von 1500 bis 1850, die eine Kavalierstour unternommen haben, also eine längere Tour durch das europäische Ausland, um da die Hörner abzustoßen und der europäischen Staaten und in den europäischen Hofwelt vorgestellt zu werden. Die hatten, so, wenn sich auch die Familie das leisten konnten, die reisten teilweise auch mit einem größeren Gefolge, mit einer für damalige Verhältnisse sehr modernen Kutsche, hatten eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Also die wurden auch bewacht und beaufsichtigt. Wir haben zum Beispiel Adlige, die halt nach Übersee auch in der frühen Neuzeit gegangen sind oder ab 1500, die hatten eigentlich kaum Möglichkeiten und setzten sich auch einer großen Gefahr aus. Also an sich, also Alexander von Humboldt hat ja zum Beispiel auch kein Mühsal gescheut, er hat auch wirklich alle Herausforderungen versucht, zu bewältigen. Er hat die auch an sich gestellt, das war auch für ihn ganz wichtig. Andere zum Beispiel auch Vorgänger von Humboldt, also spanische Konquistatoren, die komplett anders als Humboldt diese Region in Südamerika zum Beispiel auffassten. Die hatten auch die schwersten Bedingungen überhaupt ertragen. Also da waren auch viele dabei, die dann auch gestorben sind. Also das ist wirklich eine sehr unterschiedliche Gruppe. Aber gegen Ende hin wollte man auch wieder eher so in diese Richtung gehen, dass man sich so einer gewissen Gefahr oder einem gewissen Nervenkitzel aussetzt. Also wenn man zum Beispiel in Afrika in einem fremdes Gebiet eine Expedition unternahm und auf Lebensverhältnisse stieß, auf die man eigentlich ja nicht, die man nicht gewohnt war.
Nun reisten viele nicht nur, sie brachten jetzt neben Erfahrungen und auch Forschungsergebnissen auch immer eine ganze Menge exotischer Gegenstände mit. Wie viel wissenschaftliches Interesse steckte denn dahinter? Oder war es vielleicht eher so, naja, der eigenen Darstellung zuträglich, quasi Mitbringsel als eine Art Beutestücke?
Das ist auf jeden Fall eigentlich dieses Mitbringsel als ein Beutestück, beziehungsweise auch als Ausstellungsstück und zu zeigen, was für Kontakte man hatte, was für ein Vermögen man hatte und was für eine Macht man hatte, das war immer dabei. Also das war immer gewissermaßen auch ein Zeichen des Ausweises der Nützlichkeit, der Tätigkeit, also wie tüchtig man war. Das war immer ein sehr wichtiger Faktor. Und in der frühen Neuzeit gab es ja diese Wunderkabinette, die wurden ja gewissermaßen dann auch mit exotischen Objekten gezeigt. Mit damaligen Verhältnissen wurden sie beschrieben, wissenschaftlich beschrieben, mit Kupferstichen gezeichnet und alles. Eine tiefergehende Untersuchung war teilweise nicht möglich, aber man hat dann auch später dann auch immer diese Stücke, diese Objekte dann auch gesammelt und auch dargestellt und auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Aber dadurch hatte man auch, konnte man auch wieder das Netzwerk nehmen. Ein gutes Beispiel davon war Adolf Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin, der brachte von seiner Afrika-Expedition, seiner ersten Afrika-Expedition 1907, die ersten erschossenen oder beziehungsweise erlegten Exemplare eines Okapis nach Europa. Also Okapis, diese Waldgiraffen, die waren kurz vorher entdeckt worden und die hat er dann, diese beiden ausgestopften Exemplare, naturwissenschaftlichen Sammlungen in Hamburg und in Frankfurt geschenkt und dadurch konnte er halt so auch zeigen, er ist auch ein Wissenschaftler und er konnte auch Kontakte vertiefen und auch Beziehungen stärken. Also dann diese Museen dann haben ihn natürlich dann auch weiter unterstützt.
Nochmal zurück zu diesen Wunderkabinetten. Sie schreiben im Ausstellungskatalog davon, dass es ganz klare Regeln gab, was als exotisches Mitbringsel dienen durfte und was nicht. Wer bestimmte denn, was als exotisch galt oder nach welchen Regeln wurde das definiert?
Das haben die Gelehrten in der Neuzeit dann bestimmt einfach Objekte, die außer dem üblichen europäischen Kreis war, also außerhalb der typischen europäischen Umwelt, sondern die halt auch wirklich als durch ihr Erscheinen, durch ihre Größe, durch ihre Gestalt als fremdartig galten, als seltsam anmuteten und dadurch eigentlich auch Irritationen auslösten. Also dass sie ungewöhnlich wirkten im Vergleich zur heimischen Fauna und Flora.
Jetzt haben wir viel über das klassische Bild gesprochen, das Forscher oder Reisende eingenommen haben, wie sie sich selbst gesehen haben. Und dann kam Alexander von Humboldt mit seinen Forschungsreisen und hat erstmal vieles anders gemacht und hat auch enorm viel daran geändert, wie wissenschaftlich geforscht wird und wie überhaupt ein Forscher in der Fremde zu sein hat. Wie bewerten Sie diesen Einfluss, den Alexander von Humboldt da mit seiner neuen wissenschaftlichen Lehre, das alles miteinander verbunden ist, gebracht hat?
Humboldt hat einen ganz großen Einfluss daraufhin gehabt, dass er wissenschaftliche Erkenntnisse popularisiert hat. Also Humboldt war ein Vermarktungsgenie und hat damals auch mit den modernsten Methoden versucht, auch seine Erkenntnisse nahezubringen. Also dadurch ist eigentlich auch dieses Interesse auch, hat sich erweitert. Und Humboldt war halt in dem Sinne auch ein Pionier, dass er halt auch sehr viel selber ausprobiert hat, dass er auch keine Risiken gescheut hat. Und er war halt einer, der auch praktisch da vor Ort gehen wollte, der da, das war vor allem für die Gruppen von Adligen sehr interessant, also um 1800 mit der Französischen Revolution, mit diesem Umbruch des alten Europas, dass die gottgewollten Throne nicht mehr auf ewig sicher waren. Da hat der Adel gesucht, wie kann er auch weiter überleben, wie kann man sich auch weiter ausdrücken. Und Humboldt hat halt gewissermaßen sich dargestellt als Adliger, der tatkräftig ist, der tätig ist, der tüchtig ist. Und dass er auch etwas beitragen kann. Und das war gerade das Interessante daran, dass halt auch der Fortschritt impliziert worden war, um nicht nur raus aus diesen Wunderkammern zu gehen und dann die Welt zu entdecken, zu vermessen. Und dadurch wurde auch weiter dieses Bild oder dieser Gedanke verbreitet und verfestigt, dass man eigentlich die Welt komplett vermessen sollte, dass man die Welt komplett versuchen sollte aufzuspüren, also dass die letzten weißen Flecken erkundet werden sollten, damit einhergehend ja auch eine gewisse Entzauberung der Welt stattfindet.
Ja, genau, diese Eroberung der letzten weißen Flecken der Welt ist ja das, was dann das 19. Jahrhundert vor allem geprägt hat. Nun war Humboldt selbst, ich würde mal schon ihn als Humanisten bezeichnen, und nicht nur er, viele Reiseforscher haben sich bzw. ihre Entdeckungen als zum Wohle der Menschheit angesehen, vor allem auch zum Wohle der Menschen, die sie selbst als unzivilisiert betrachteten und denen sie den Segen eben jener Zivilisation bringen wollten. Adlige, die dann später im 19. Jahrhundert losgereist sind, um diese letzten weißen Flecken zu erobern. Welches Selbstverständnis hatten sie denn? Wie haben sie sich selbst gesehen? Wie viel war da vom humboldtischen Bild noch übrig?
Das ist eine ganz spannende Frage. Es ist so, Humboldt war eigentlich ein großes Vorbild, ein Ideal. Die Sache ist aber, es ist ja die Sache eins, wie Humboldt agiert hat und dann, wie es seine Nachfolger interpretiert haben, das Bild. Es ist ja immer so, es gibt ja nicht den einen Humboldt, es gab den tatsächlichen Humboldt, aber es gibt dann auch immer der Humboldt, der immer erscheint, also und wie das eigentlich rezipiert wird und wie das dann die Adligen, die nachfolgenden Adligen auch versucht haben, weiterzuentwickeln oder so für sich zu eigen zu machen, also Humboldt zu interpretieren. Und Humboldt war, da haben Sie absolut recht, er war kein Rassist, er war kein Kolonialist und auch kein Imperialist. Also Humboldt hatte eine sehr starke Auffassung von der Gleichwertigkeit aller Menschen. Und er war auch ein Kritiker von dem Kolonialregime in Spanien, also auf dem Gebiet des heutigen Mexiko und Kuba, hat er beißende oder sehr starke Kritik geübt an den Zuständen dort, an der Plantagenwirtschaft und an der Drückung der indigenen Bevölkerung. Und seine Nachfolger aber, die haben dahingehend interpretiert, dass sie von einer gewissen rassischen Überlegenheit der Weißen ausging. Nochmal auf Adolf Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin mitzukommen. Der Mann hat bei seiner ersten Expedition hatte 1100 Schädel aus Gräbern mitgenommen, ohne das Einverständnis der Angehörigen zu ersuchen, sondern die wurden dann genommen und nach Deutschland geschafft für rassenkundliche Untersuchungen. Die sind heute auch Gegenstand von Rückgabeforderungen und auch zu Recht.
Nun ist Gott sei Dank die Forschung abgerückt von Rassenforschung und vom strahlenden, heldenhaften Bild des weißen Mannes. Tatsächlich sind ja viele Forschungsergebnisse der Menschen, die dahin gereist sind, mit was auch immer für kruden Theorien sie ursprünglich starteten, sind tatsächlich sinnvoll gewesen. Deswegen bei aller Kritik, wo wäre Ihrer Meinung nach die Wissenschaft heute ohne die reisenden Adligen, die Forschungsergebnisse zuhauf sammeln?
Sie haben natürlich auch Wissen produziert, sie haben das Wissen angeeignet und sie haben gewissermaßen auch die Situation Vorteile gebracht, die halt für unsere heutige modernen Standard sehr sinnvoll und sehr nützlich sind. Also gewissermaßen Wissen über Bodenschätze, Wissen hinsichtlich auch über die politische Situation. Die Sache ist aber die, man muss auch immer sehen, was für Auswirkungen Forschungen haben. Also, dass ein Forscher, der forscht halt im Dienste der Wahrheit, aber diese Forschungen, die haben auch Folgen für die Menschen. Die haben auch Folgen für das Umfeld. Da ist zum Beispiel Alexander von Humboldt ein ganz gutes Beispiel, und zwar am Beispiel von Guano. Das ist ein Vogelkot, der auf gewissen Breitengraden entsteht, weil halt da Vögel hinscheißen. Und der Guano-Kot ist aber ein sehr, sehr ertragreiches Düngemittel auch noch. Die Inkas haben über Jahrhunderte hinweg immer Guano abgebaut. Humboldt hat den Guano nach Europa mitgebracht und war dann eigentlich jahrzehntelang Guano-Lobbyist. Er hat dafür eingetreten, dass Guano auch in Europa für Landwirtschaft genutzt wird. Und Guano war sehr, sehr sinnvoll und hat auch wirklich auch die Landwirtschaft, also die landwirtschaftlichen Erträge sind um 300% gestiegen. Die Sache war aber nur, dazu mussten dann aber unzählige Tonnen an Guano abgebaut werden, besonders an der südamerikanischen Pazifikküste. Dazu brauchte man Arbeiter und die Einheimischen, die wollten das nicht machen, die haben sich da auch geweigert, beziehungsweise sind geflohen. Und dafür wurden dann aber Zehntausende chinesische Zwangsarbeiter verpflichtet. Sie wurden über den Pazifik deportiert, haben dann unter wirklich unmenschlichen Bedingungen dort gearbeitet. Tausende sind da auch gestorben aufgrund der gefährlichen und giftigen Arbeit. Viele haben auch Selbstmord begangen. Außerdem gab es verheerende Umweltfolgen. Also der Humboldt-Pinguin beispielsweise, der kriegt zum Beispiel seine Nester auch in Guano-Höhlen. Und der kam dadurch an den Rand des Aussterbens. Humboldt hat es auch wahrgenommen, also diese Folgen, also dass auch durch seine Entdeckungen oder durch seine Forschung auch Menschen gestorben sind. Das muss man immer berücksichtigen. Auch dass halt man halt Wissenschaft und dieser Fortschrittsoptimismus, dass man da auch immer sieht, was sind die Folgen davon eigentlich.